HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Der Skandal um rechtsradikale Beamte bei der hessischen Polizei sorgt seit Monaten für Kritik. Das beeinträchtigt auch den Alltag der Polizisten. 6 Polizisten des 1. Frankfurter Reviers hatten in einer Chatgruppe Hitlerbilder getauscht und Minderheiten beleidigt. Auch Daten, die für Drohbriefe an eine Frankfurter Anwältin genutzt wurden, sind im 1. Revier abgerufen worden. Und ein Polizist aus Kirchhoff bei Alsfeld hat in einem Zimmer eine Art Museum mit NS-Devotionalien eingerichtet. In allen Fällen wird ermittelt, doch wie wird die hessische Polizei nach diesen Geschichten wahrgenommen? Unser Reporter Frank Angermund hat nachgefragt.
Im März zieht eine Demo durch die Frankfurter Innenstadt. Die Teilnehmer demonstrieren gegen rechte Strukturen in Behörden und bei der Polizei. Am 1. Revier auf der Zahl wird deutlich, was die linken Demonstranten von den Polizisten denken. Auch im Alltag werden Frankfurter Polizisten regelmäßig mit dem Skandal rechter Beamter konfrontiert. Im März wird in der B-Ebene der Konstablerwache ein Polizist bespuckt und als Nazi beschimpft. Kein Einzelfall. Selbst bei einfachen Verkehrskontrollen müssten sich die Beamten regelmäßig mit den Vorfällen auf dem 1. Revier auseinandersetzen, sagt Dirk Peglow, Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter.
Von wegen, was kümmert ihr euch jetzt um meinen blöden Parkverstoß und meinen Verkehrsverstoß? Ja, kümmert euch lieber mal darum, dass ihr eure rechten Kollegen da irgendwie mal rausfindet und auch dafür sorgt, dass die keinen Dienst mehr machen. Oder ihr seid sowieso rechtsradikal.
Die Polizei werde in der Öffentlichkeit als Einheit wahrgenommen. Es sei richtig und wichtig, dass über die rechten Vorfälle bei der hessischen Polizei gesprochen und kritische Fragen gestellt werden, sagt Peglow. Doch gegen einen Generalverdacht wehrt sich der Frankfurter Polizist.
Ich weiß aber, dass das hier intern im Hause eine Sache ist, die uns allen ganz erheblich auf die Nerven geht. Dass uns das ärgert, dass sowas passiert ist, dass uns das ärgert, dass man diesen Generalverdacht, dass man damit umgehen muss, dass wir uns solche Fragen eben stellen lassen müssen.
Wie sehr ist rechtes Gedankengut tatsächlich unter Polizisten verbreitet? Um diese Frage zu beantworten, müsste eine Studie erstellt werden. Diese Daten fehlen, sagt Olivia Sarmer. Sie leitet die Frankfurter Beratungsstelle Response, die Opfer rechter und rassistischer Gewalt betreut. Bei Response berichten Migranten, dass einige Polizisten rassistische Beleidigungen als Nachbarschaftsstreitigkeiten abtun würden. Oder Opfer wie Täter behandeln, obwohl diese die Polizei gerufen hatten, sagt die Response-Leiterin.
Gerade junge, als migrantisch gelesene Männer, dass die uns erzählen, das gehört zu ihrem Alltag. Dass sie andauernd kontrolliert werden und das ist für sie eine schlimme Erfahrung, weil sie sind im öffentlichen Raum, sie werden von der Polizei festgehalten. Die Menschen, die drumherum stehen, ordnen das natürlich ein, aha, kriminelle Person.
Die Response-Leiterin will nicht alle Polizisten über einen Kamm scheren. Sie habe gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Sie plädiert für eine externe Beschwerdestelle, bei der polizeiliches Fehlverhalten gemeldet werden kann. Olivia Sarmer fragt sich auch, welche Strukturen dazu beigetragen haben, dass die rechte Chatgruppe im 1. Frankfurter Revier lange unentdeckt geblieben ist. Die polizeiliche Fehlerkultur müsse verbessert werden, sagt sie.
Einzugestehen oder wie auch immer, dass auch in der Polizeiarbeit problematisches Verhalten gibt und dass es Möglichkeiten gibt, das auch irgendwo zu benennen und zu problematisieren, also dass andere Beamte irgendwo auch melden können.
Dirk Peglow vom Bund Deutscher Kriminalbeamter plädiert dafür, Polizisten durch Supervision zu unterstützen. Vor allem, da sich der Dienst im Frankfurter Bahnhofsviertel oder der Innenstadt deutlich von dem einer hessischen Kleinstadt unterscheide.
Wie wirken sich die Polizeiskandale der letzten Monate auf den Alltag der hessischen Polizisten aus? Infos hatte dazu Frank Angermund. Frankfurt wächst und es herrscht Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Immer wieder gibt es Fälle, wo Altmieter von Investoren verdrängt oder rausgeklagt werden. In einem aktuellen Fall im Frankfurter Ostend hat nun einmal eine Mieterin gewonnen. Das Amtsgericht Frankfurt hat eine Räumungsklage wegen Eigenbedarfs abgewiesen. Der Mieterschutzverein Höchst spricht von einem richtungsweisenden Urteil, um Mieter in Frankfurt vor Verdrängung zu schützen. Hanna Immich mit den Einzelheiten.
Konkret geht es um ein Dreifamilienhaus im Frankfurter Ostend, gelegen in einer ruhigen Seitenstraße ganz in der Nähe vom Zoo und dem Mainufer. Eine attraktive Wohngegend und ein interessantes Umfeld für Investoren. Die Europäische Zentralbank liegt gleich um die Ecke. Ende 2017 wird das Haus verkauft. An 2 Personen, die eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gegründet haben. Einer der beiden, der im Rhein-Main-Gebiet bekannte Immobilienmakler Alexander P. Nur ein paar Wochen später wird Eigenbedarf angemeldet. Zwei der drei Wohnungen in dem Haus sollen zusammengelegt werden. Den beiden Mieterinnen wird gekündigt. Begründung: einer der Käufer benötige die Wohnung für sich selbst.
Er beabsichtige, seine Verlobte zu heiraten, sobald der erforderliche Wohnraum geschaffen sei. Danach beabsichtige er, eine Familie zu gründen und gemeinsam mit seinen Kindern in der streitgegenständlichen Liegenschaft zu wohnen.
So heißt es im Urteil des Amtsgerichts vom 15. Mai. Die Mieterinnen wollten das nicht akzeptieren und es kommt zur Räumungsklage. Jetzt heißt es für sie aufatmen, denn die Klage wurde abgewiesen. Sikard Pavlik, Vorsitzender des Mieterschutzvereins, der das Gerichtsurteil erkämpft hat, nennt einen der Gründe.
Für das Frankfurter Ostend, für diesen Bereich, gibt es eine Milieuschutzsatzung. Diese Milieuschutzsatzung schreibt unter anderem vor, dass das Zusammenlegen von Wohnungen zu einer Wohneinheit mit mehr als 130 Quadratmetern starkes Indiz ist für eine strukturelle Verdrängung der Wohnbevölkerung und deshalb nicht zulässig.
Im Frankfurter Ostend gilt der Milieuschutz erst seit Herbst 2018. Er soll verhindern, dass gewachsene Stadtteile zu stark verändert werden. Die Bewohner im Ostend beobachten schon länger eine solche Entwicklung.
Man sieht ja, dass nach und nach tatsächlich ältere Häuser immer wieder abgerissen werden oder neu renoviert werden und super teure Wohnungen draus gemacht werden.
Das sind ja dann Leute, die für 2-3 Jahre kommen und wieder weggehen. Und das, was den Ostend ausmacht, dass eben sehr viele Leute hier schon sehr lange wohnen und sich kennen.
Zurück zum aktuellen Fall. Als die neuen Eigentümer vom geltenden Milieuschutz erfahren, ändern sie noch einmal ihre Meinung und verzichten plötzlich auf die Zusammenlegung der beiden Wohnungen. Laut Amtsgericht Frankfurt ist das aber unglaubwürdig. Und die Eigentümergesellschaft hätte zudem noch einmal neu kündigen müssen. Da das nicht passiert ist, wurde die Räumungsklage abgewiesen. Die neuen Eigentümer waren für eine Stellungnahme auf HR-Anfrage nicht zu erreichen. Die betroffenen Mieterinnen zeigten sich erleichtert, wollten sich vor dem Mikrofon aber nicht äußern. Sikard Pavlik vom Mieterbund Höchster Wohnen, der auch Stadtverordneter der SPD in Frankfurt ist, freut sich jedenfalls über das aktuelle Urteil.
Wir freuen uns auch deshalb sehr über diesen Erfolg, weil er zeigt, was mit Milieuschutzsatzungen möglich ist, dass sie eine Schutzfunktion entwickeln. Und es zeigt aber auch, wie dort im Grunde genommen auch nachjustiert werden muss. Es handelt sich bei diesem Haus um ein Haus mit 3 Wohneinheiten. Es gibt Diskussionen in der Stadt, dass Milieuschutzsatzungen erst greifen sollen ab 5, 8 oder 10 Wohneinheiten. Das würde Menschen wie die, die hier in diesem Haus wohnen, völlig allein lassen.
Eine Räumungsklage wegen Eigenbedarfs ist jetzt in Frankfurt abgewiesen worden. Der Mieterschutzbund hatte sich für eine Mieterin eingesetzt und gewonnen. Hanna Immich hat uns über den Fall informiert. Immer öfter wird diskutiert, wie sich Digitalisierung und die Elektromobilität auf Berufsbilder und die Zahl von Arbeitsplätzen auswirken können. Um das besser einzuschätzen, hat die IG Metall rund 2000 Betriebe der deutschen Metall- und Elektroindustrie befragt und aus den Ergebnissen den sogenannten Transformationsatlas gestrickt. Die Gewerkschaft hat die Ergebnisse der Untersuchung in Frankfurt vorgestellt und hr-Inforeporter Lars Hofmann war dabei.
Roboterarme setzen Teile zusammen, selbstständig fahrende Transportwagen rollen durch eine Produktionshalle. Im Volkswagenwerk in Baunatal bei Kassel werden unter anderem Elektromotoren gebaut. Die Digitalisierung und der Wandel in der Automobilbranche hin zur Elektromobilität betreffen auch die über 16.000 Beschäftigten bei VW in Kassel, sagt der Betriebsratsvorsitzende Carsten Betzold.
Ja, die Verunsicherung der Kolleginnen und Kollegen ist zu spüren. Wenn Digitalisierung in die Verwaltungsbereiche einzieht, wird es viele sich wiederholende Tätigkeiten geben, die entfallen werden. In der Produktion merkt man jetzt schon, Logistiktätigkeiten fallen weg durch führerlose Transportsysteme. Bei der Herstellung der Teile gibt es eine Vernetzung der Maschinen. Also es ist eine sehr breite Veränderungswelle, die ganz unterschiedlich wirkt.
Von der Verwaltung bis hin zur Produktion sind alle Bereiche betroffen. Der Werksleiter bei VW in Kassel, Olaf Korzinowski, sagt, niemand könne davon ausgehen, 30 Jahre lang die gleiche Arbeit zu erledigen.
Das wichtigste Thema für die Werkleitung ist, dass wir die Menschen mitnehmen, dass wir die Mitarbeiter mitnehmen auf dem Weg der Transformation. Und wir müssen sie dahin bringen, wo wir sie morgen brauchen. Wir müssen alle Mitarbeiter dazu gewinnen, sich darauf einzustellen, zu lernen, um sich entsprechend neuen Herausforderungen zu stellen.
Und trotzdem, da sind sich alle Beteiligten einig, es werden Arbeitsplätze wegfallen. Deswegen gibt es bei VW eine Betriebsvereinbarung zum digitalen Wandel. Im gesamten VW-Konzern sollen demnach bis zu 4000 Stellen im Bereich der Verwaltung beispielsweise über Altersteilzeit abgebaut werden. Im Gegenzug gibt es eine Beschäftigungsgarantie für 10 Jahre. Angesichts des digitalen Wandels wollte die IG Metall wissen, wie die Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie auf diesen Wandel vorbereitet sind. Rund 2000 Unternehmen bzw. Betriebsräte haben sich an der Umfrage der Gewerkschaft beteiligt. IG Metall-Chef Jörg Hoffmann sieht seine Befürchtungen bestätigt. Ergebnis des sogenannten Transformationsatlasses: Knapp die Hälfte der Betriebe ist nicht ausreichend auf Digitalisierung, künstliche Intelligenz oder Energiewende vorbereitet.
Lars Hofmann über eine Untersuchung der IG Metall. Die zeigt, wie die Digitalisierung künftig Berufe verändern und Arbeitsplätze kosten kann. Ja, und unseren Alltag, den hat die Digitalisierung schon längst verändert. Denn nicht nur unsere Telefone sind bereits smart, sondern auch Fernseher, Kühlschränke oder Sprachassistenten wie Alexa. Dank künstlicher Intelligenz sollen uns solche Smart-Home-Utensilien das alltägliche Leben bequemer machen. Das Ganze hat aber einen Haken. Smarte Geräte sammeln permanent Daten. Da erheben Datenschützer ja immer wieder mahnend den Zeigefinger und künftig könnten die Aufnahmen von Alexa und Co. sogar vor Gericht verwendet werden. Das wollen jedenfalls die Innenminister auf ihrer Konferenz nächste Woche beschließen. Damit könnten Smart-Home-Geräte quasi zu Wanzen im eigenen Haus werden. Unser landespolitischer Korrespondent Nicolas Boschlüter hat sich mit dem Thema beschäftigt und wir wollten von ihm wissen, was sind das für Daten, an die die Innenminister gern rankommen würden?
Laut hessischem Innenministerium sind das alle Daten, die von digitalen Geräten im Haushalt erfasst werden. Bei Alexa sind das natürlich Sprachaufnahmen, beim internetfähigen Kühlschrank und beim Thermomix, das gibt's auch, die genauen Login-Daten, wann haben die Benutzer über ihr Smartphone Zugriff auf diese Haushaltsgeräte gehabt und was hat man für den internetfähigen Kühlschrank an Essen bestellt oder bei den Rollläden, die man über das Smartphone bedienen kann, wann wurden die auf- und zugemacht. Da kann man ja Rückschlüsse darauf ziehen, wann die Person zu Hause war oder nicht.
Wieso gibt es da überhaupt Handlungsbedarf? Und warum interessiert es überhaupt jemanden, wann ich Alexa nach dem Wetter frage?
Also die Sicherheitsbehörden sind der Ansicht, dass es jetzt mit all diesen Smart-Home-Geräten in Deutschland viel mehr Datenspuren in Wohnungen und Häusern gibt als vorher. Und das soll bei der Aufklärung vor allem von Kapitalverbrechen und offenbar auch bei terroristischen Bedrohungslagen genutzt werden. Es geht also nicht ums Ausspionieren von Bürgern, sagt das Innenministerium, sondern darum, im Fall von schweren Straftaten alle Möglichkeiten zur Spurensicherung an Tatorten zu nutzen, eben auch die digitalen. Im Übrigen, sagte mir der Sprecher vom Innenministerium, gäbe es bereits eine gesetzliche Grundlage für die Datensicherung von Tatorten. Das heißt, es gehe den Innenministern nächste Woche gar nicht so sehr um eine Gesetzesverschärfung, sondern um eine Bestandsaufnahme dessen, was digitale Spuren im Haushalt hinterlassen.
Wenn das so beschlossen wird, müssen wir dann alle davon ausgehen, dass alles, was Alexa von uns hört, gegen uns verwendet werden könnte?
Ja, bei der Innenministerkonferenz nächste Woche in Kiel wollen die Minister den Aufbau einer Expertengruppe beschließen mit Forensikern, Tatortexperten und Polizisten aus ganz Deutschland. Und diese Gruppe soll dann in den nächsten Monaten erfassen, was man an Tatorten alles erfassen kann an digitalen Spuren. Es gehe nicht um ein Gesetz, um Unternehmen wie zum Beispiel Amazon dazu zu zwingen, ihre Daten an den deutschen Staat auszuliefern.
Soweit die Einschätzungen von unserem landespolitischen Korrespondenten Nicolas Buschlüter. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung finden Sie wie immer auch im Internet auf hrinforadio.de.